let's eat till the cypher complete, and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with.
Used to be I don't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean, ladies and gentlemen. Wahrhaftig halten sie uns sauber, die blättrigen grünen Sachen. Welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode 119, die ganz im Zeichen der Atmung stehen soll. Stehen soll, nachdem wir ganz kurz darauf eingegangen sind, was auf der Weltbühne abgeht. Elon Musk versus Donald Trump. Ich glaube, keiner von euch, hoffe ich zumindest, glaubt diesen Zirkus, dass da irgendwas seriös dran ist, an diesem Beef zwischen Elon Musk und Donald Trump. Logischerweise alles gespielt, alles inszeniert, als Elon Musk gestern Abend dann geschrieben hat. Und übrigens, die große Bombe ist folgende: Donald Trump ist Teil der Epstein-Liste. Ja. Warum macht er das? Ich tippe darauf, dass er das macht, weil er nun initiiert, dass die Gegenseite die Liste gern sehen würde. Die Gegenseite dieser Low-Level-Demokraten, die hochgradig involviert ist. Und man lässt das jetzt so aussehen, dass die Gegenseite das verlangt. So kommt es nicht von Musk, so kommt es nicht von Donald Trumps Administration, so kommt es nicht von Pam Bundy als Attorney General, so kommt es nicht vom FBI, von Cash Patel. Die andere Seite sagt, zeig mal die Liste. Und gnade den Gott, wenn die Liste in Kürze veröffentlicht wird. Was glauben wir, was passiert, wenn diese Liste veröffentlicht wird? Bei den Namen, die da draufstehen? Was meinen wir, was mit dem Geldmarkt dann passiert? Bei den CEOs und Namen, die aus diesem System da draufstehen? Sehr interessant auch, was Gold und Silber gerade machen. Ich habe schon vor drei, vier Jahren gesagt, wenn Leute mich gefragt haben, ja, investiert in Silber, es ist absolut sinnvoll und lukrativ, gemäß des wirtschaftlichen Werts, den Silber hat. Und dass es halt über Jahrzehnte schon manipuliert wurde. Damals konnte man das für $20 die Unze kaufen, jetzt sind wir bei $36. Also man hat schon für 1,6-facht, man hat schon einiges draufgepackt, fast verdoppelt. Und wenn wir in Kürze die $38 bzw. die $40-Marke erreichen, dann passieren ganz lustige Dinge. Da können wir uns drauf freuen. Rückblick kurz auf die letzte Folge. Thema Fermentation. Hat viele Menschen aufgewühlt. Viele Menschen denken oder haben vorher gedacht, ja, fermentierte Dinge sind super für die Gesundheit. Apfel, Essig und Sauerkraut und Kimchi und so weiter. Da kann ich meine Darmflora mit gesunden und verbessern. Fermentation ist anaerober Stoffwechsel. Stoffwechsel unter der Abwesenheit von Sauerstoff mit Zucker als Energiequelle. Zu 95% wird da Milchsäure im Körper gebildet. Und auch logischerweise in dem Gefäß, wo Fermentation passiert. Wir haben ganz klar darüber gesprochen, dass Fermentation kein gesundheitsfördernder Prozess ist. Ja, weil Milchsäure und Ethanol und Essigsäure und Acetaldehyd nichts in unseren basischen Körperflüssigkeiten verloren haben. Die bedrohen logischerweise den pH-Wert dieser Körperflüssigkeiten. Die bedrohen den nicht nur, die sorgen dafür, dass der ins saure Milieu abkippt. Was immer der Anfang vom Ende ist für unseren Körper hinsichtlich Gesundheit oder halt Krankheit. Und in allererster Instanz ist es immer die erste Flüssigkeit, die bedroht ist, ist logischerweise die wichtigste unseres Körpers, das wichtigste Organ, unser Blut. Milchsäurebakterien fördern auch nicht unsere Darmflora, unsere Darmgesundheit, unsere bakterielle Darmbesiedlung beziehungsweise die Gesundheit unserer Darmschleimhaut, sondern gefährden die in sehr, sehr großem Ausmaß. Denn das Ganze funktioniert nur so, dass unser pH-Wert im Darm in natürlichen Zustand gebracht wird. Weil dieser pH-Wert dafür sorgt, dass die optimale Bakterienbesiedlung entsteht. Weil Bakterien in einer Flüssigkeit spontan, automatisch entstehen, gemäß des pH-Werts. Und dafür habt ihr tagtäglich zu sorgen, dass ihr nur Dinge in euch aufnehmt, die eine basische Verstoffwechslung zur Folge haben. Anders ist das kleine Einmaleins, anders ist es nicht möglich. Und es ist schon gar nicht mit irgendwelchen Bakterien, Probiotika und Präbiotika von außen möglich. Die Folgen, haben wir ganz klar gesagt, der fermentierten Milchsäureprodukte ist eine schleichende Übersäuerung und Vermüllung unseres Körpers, unserer Flüssigkeiten, unseres Zwischenzellraums, der dann am Ende selbst fermentiert und vom Körper als Schutzmechanismus, um das restliche Gewebe davor zu schützen, eingekapselt wird. Ja, zumeist in Milchsäure, auch Harnsäure oft. Und der ist dann der böse Bube, der Tumor, der ist der böse Bube. Den haben wir zu verantworten, zum allergrößten Teil. Es gibt auch Dinge, die von außen auf uns einwirken, die für uns, die nichts mit unseren Essensentscheidungen oder Trinkentscheidungen zu tun haben, die überall versteckt sind, die das Ganze logischerweise auch fördern, die unsere Vergiftung und Übersäuerung fördern. Jetzt dürfte mittlerweile relativ klar sein, dass der Faktor Ernährung, ja, nach 118 Episoden, einen großen Einfluss auf die pH-Werte unseres Körpers hat. Wenn ich nicht jeden Tag zumindest 80% oder mehr Lebensmittel mit einem pH-Wert höher als 7,5 konsumiere, wird mein Körper im Zwischenzellraum nicht im Ansatz einen pH-Wert von 8,4 haben können. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie soll das auch gehen, wenn ich keine Dinge konsumiere, die diesen pH-Wert unterstützen und Basen bilden, sodass Flüssigkeiten in einen solchen pH-Wert gelangen? Das geht einfach nicht, ist logisch. Wenn ich einen Teich habe und ich schütte jeden Tag Cola rein, was wird mit dem Teich wohl passieren? Gleiche gilt für unseren Körper. Um auf die heutige Folge überzuleiten, nehmen wir jetzt mal an, dass ich aber eine solche Person bin. Täglich 1 Liter grünen Smoothie, 4 Liter ionisiertes Wasser, pH-Wert 8,5 bis 9,5. Und ich dafür sorge somit, dass meine Flüssigkeiten in einen solchen pH-Wert gelangen können. Und wir haben auch schon über die Problematik der Bewegung in diesem Podcast gesprochen. Und in dem Zuge auch über das, was täglich sehr oft in uns hinein und wieder rausfließt. Der Atem. Und heute in der Episode wollen wir uns im Detail die Anatomie und unsere 2 Atmungsöffnungen anschauen, die wir besitzen, und genau beleuchten, welchen Einfluss die auf die Sauerstoffsättigung und somit die Fermentation unseres Gewebes haben. Mund und Nase, unsere 2 Öffnungen, wo Atem rein und rausfließen kann. Wer nämlich in Episode 119 immer noch denkt, dass es irrelevant sei, Mund oder Nase für die Atmung zu benutzen, der ist komplett schief gewickelt. Nichts ist irrelevant, was in unserem Körper passiert und schon gar nicht, was wir da reinbringen. Also springen wir direkt rein in die Anatomie unserer Nasenöffnung bzw. Nasenhöhle. Wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir unsere Nase und die beiden Nasenlöcher. Gut 70% dieses komplexen Organs liegen allerdings für uns verborgen im Kopf. Die sind im Spiegel nicht zu erkennen. Wir sehen nur 30%. Weil zum System Nase gehört weitaus mehr als das, was wir im Spiegel sehen. Da im Spiegel, da sehen wir die Nasenlöcher und von Person zu Person unterschiedlich auch mal die Nasenhaare, die wir dann meistens mit so einem Nasentrimmer absägen. Diese Härchen, die anatomisch der hoffentlich feuchten Schleimhaut aufsitzen, die haben natürlich eine, was für eine Funktion, wenn sie da in diesem Loch sitzen, die Härchen? Die haben natürlich eine Filtrationsfunktion am Eingang zu unserem Körper. Grobe Partikel aus der Luft, die wir einatmen, die werden da gefangen und zum Beispiel über den Niesreflex direkt wieder ausgeschieden. Da mal Chili in der Nase gehabt oder so ein bisschen Pfefferstaub. Ich glaube, ihr kennt das alle, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Das geht direkt wieder raus. Diese feuchte Schleimhaut ist natürlich auch sehr, sehr oft nur ein Traumszenario. Etliche Menschen benutzen chronisch Nasenspray. Ja, das ist ja eine wirkliche Pandemie. Wie viele Menschen chronisch Nasenspray bei sich tragen. um das am Tag 60 Mal zu benutzen, weil ihre komplette Schleimhaut zerfetzt ist und dann nichts mehr funktioniert. Und das Nasenspray, das besteht zumeist nicht aus Meersalz, sondern eher aus Cortison. Nämlich halt eben, weil die Schleimhaut furztrocken ist und die Nase chronisch entzündet ist und die Nase ständig verstopft ist. Viel zu wenig Wasser, ständige Säuren in Form von Industrienahrung wie Käse, Milch, Fleisch und vor allem, weil die Nase nicht mehr als das benutzt wird, was die tatsächlich ist, ein Atmungsorgan. Wenn ihr mit eurem kleinen Finger vorsichtig in ein Loch der Nase geht und nach innen tastet, macht das mal, bitte vorsichtig, so werdet ihr die erste knöcherne Knorpelstruktur finden, die sich von da aus nach hinten fortsetzt, die Nasenscheidewand. Trennt, wie der Name schon sagt, links von rechts und ist eigentlich eine Fortsetzung der Siebbeinplatte aus dem Kopf. An der Nasenscheidewand wird auch sehr, sehr gern mal herumgedoktert, weil die dann angeblich schief ist und deswegen das Atmen so schlecht ist bei der Person. Ja, meine Nasenscheidewand ist schief, ich werde jetzt operiert. Wird die wieder gerade gemacht. Dann läuft es mit dem Nasenatmen. Eben nicht, kommen wir gleich zu. Diese Siebbeinplatte, die war zu Corona-Zeiten hier, glaube ich, schon mal Thema. Das ist das Dach der Nasenhöhle quasi. Ja, wenn ihr euch die Nase weiter in den Teil denkt, in die Nasenhöhle, den wir nicht sehen, dann bildet die Siebbeinplatte, knöcherne Struktur, das Dach dieser Nasenhöhle. Und dieser Siebbeinplatte, der sitzen unsere Riechnerven auf. Der Olfactorius endet dort von innen und dann kriegt er so ganz, ganz feine Ausläufe, Nerven, und die sitzen auf der Siebbeinplatte. Und wenn ich mir jetzt täglich ein Teststäbchen reinramme, so wie das in dieser Zeit gewesen ist, dann könnte ich die verletzen und dann könnte ich auch meinen Geruchssinn verlieren. Wenn die Luft beim Einatmen unsere Nasenlöcher passiert hat, dann strömt die weiter in drei verschiedene Kammern und Gänge. Das sind die sogenannten Conchae, die Nasenmuscheln oder auch Nasenturbinate genannt. Drei Stück an der Zahl. Ein oberes, ein mittleres und ein unteres. Die logischerweise aus Knochen und Schleimhautgewebe bestehen, inklusive der Blutgefäße, die das Ganze braucht. Diese Nasenmuscheln, diese Gänge, die haben logischerweise neben der weiteren Luftfiltration, das ist immer Thema, die haben eine sehr wichtige Aufgabe. Nämlich das Befeuchten und Erwärmen der Luft. Kommen wir gleich noch zu der Wichtigkeit. Befeuchten, erwärmen. Logisch, wenn ihr im Winter rausgeht, bei 5 Grad und in eurem Körper herrscht eine Körpertemperatur von 37 Grad, müssen wir irgendwie die 32 Grad überbrücken. Vor der Pandemie, da hat jeder noch diesen fiesen Moment gekannt, während eines Schnupfens. Als man dann plötzlich nicht mehr riechen oder schmecken konnte. Das hat mit der Schwellung dieser Schleimhäute in den drei Nasengängen zu tun. Weil ich gerade gesagt habe, der Riechnerv sitzt da oben. Wenn das angeschwollen ist und versperrt ist, mit Schleim ausgekleidet ist, wird es mit dem Riechen schwierig. Aber mit einem positiven Corona-Test ohne Geruchssinn, da konnte sich plötzlich niemand mehr daran erinnern, dass das die letzten 357 Male zuvor auch so war. Dass immer, wenn man einen Schnupfen hatte oder oftmals, auch der Geruchssinn beeinträchtigt war. Als die Medien dann gesagt haben, hey, wenn ihr das habt, dann verliert ihr den Geruchssinn. Zack, hatte jeder, der Schnupfen hatte, auf einmal war der Geruchssinn weg und sagt, ja, das ist das. Das ist dieses Corona. Stellt euch diese Nasengänge mal als Kammern vor. Ja, auf die trifft jetzt frontal die Luft, die atmet ein. Die Luft trifft jetzt auf diese drei Schläuche. Was passiert, wenn sich halben Liter Luft, sagen wir einfach mal, auf drei Kammern aufteilen muss? Was passiert dann mit der Geschwindigkeit der Luft? Logisch, die wird drastisch verringert werden. Und die wird auch verwirbelt werden. Habt ihr mal Wasser in einem Fluss angeschaut, in einem Flussbett? Wenn Wasser in einem Flussbett zum Beispiel auf Gestein trifft in der Mitte des Flusses, das Wasser wird verwirbelt, das wird verlangsamt und sucht sich dann einen Weg links und rechts am Stein vorbei. Wo das dann wieder Geschwindigkeit und einen Strom aufnimmt. Ganz interessant. Müsst ihr euch wirklich mal anschauen, in einem Fluss mal bewusst beobachten, wie der Wasserfluss ist. Viktor Schauberger hat dazu jahrelange ganz, ganz interessante Beobachtungen gemacht und einige seiner Erfindungen darauf aufbauen lassen. Sehr, 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 sehr interessant. Wenn man zur Energienutzung kommt und wenn man dahin kommt, verstehen zu wollen, wie das Ganze energetisch funktioniert und warum. Aber dadurch wird es möglich, dass die Luft erwärmt und befeuchtet werden kann, weil die verlangsamt wird. Erwärmt und befeuchtet, wenn da noch Schleimhaut drin ist, die funktioniert. Bei den Menschen mit dem Cortison-Nasenspray ist das nicht mehr der Fall. Aber durch die Erwärmung und die Befeuchtung kann die jetzt in den hinteren Teil der Nasenhöhle fließen und eintreten, bevor die dann ab die Luftröhre runterflitzt in Richtung Lungenflügel. Und in dem hinteren Teil der Nasenhöhle, ja, wir atmen ein, wir haben jetzt gesagt, wir haben zwei Löcher, Nasenscheidewand, Schleimhaut, Härchen, drei Kammern, wo die Luft durch muss, Befeuchtung, Erwärmung. Hinten hinter der Nasenhöhle sitzt ein Immunzellzentrum. Das ist Teil der weltberühmten Mandeln. Es ist eine Ansammlung von Immungewebe und Immunzellen, die logischerweise da die Aufgabe haben, Gifte und Säuren abzubauen und den Körper ein weiteres Mal davor zu schützen, dass ungewollte Gäste in den Pharynx in Richtung der Lungenflügel gelangen können. Man muss sagen, dass unser Körper schon wirklich viele Sicherheitsstufen und Systeme verbaut hat, die es eigentlich unmöglich machen. Eigentlich machen die es unmöglich, dass wir ernsthaft in eine Schieflage geraten, wenn wir uns halbwegs an die natürlichen Gesetze halten würden. Ihr kennt unseren Allgemeinzustand. Wir zeigen in eindrucksvoller Art und Weise, dass das Ganze alles andere als unmöglich ist, trotz dieser Sicherheitssysteme. Ein weiterer interessanter anatomischer Fakt der Nasenhöhle ist, dass da hinten ebenfalls eine direkte Verbindung ins Ohr besteht. Kennt auch jeder von euch. Wenn er zum Beispiel im Flugzeug sitzt und abhebt und sich der Druck aufbaut. Der Druck steigt. Warum? Weil die Lufträume im Kopf sich verengen. Und ihr könnt die wieder weiten, indem ihr was macht? Indem ihr die Nase zuhaltet und ganz sanft gegen den Druck der Nase ausatmet. Denn der Druck entweicht dann wo? Übers Ohr. Was der Beweis dafür ist, dass eine Verbindung besteht zwischen Nasenhöhle und Ohr. Den gleichen Effekt gibt es zum Beispiel beim Tauchen. Wer von euch taucht, wird es auch kennen, logischerweise. Dann nutzen Taucher oft einfach nur das Schlucken, um den Druck der steigenden Tiefe auszugleichen. Funktioniert im Flugzeug natürlich auch meistens, aber effektiver für ganz enge Situationen ist, die Nase zuzuhalten und ganz sanft auszuatmen gegen den Druck. Apropos Hohlräume. Die lästigen Nasennebenhöhlen, die gehören nicht direkt zur Höhle der Nase, weil die durch knöcherne Schädelstruktur von der Nasenhöhle getrennt sind. Aber die sorgen für richtig Probleme, wenn die Nasenhöhle samt der drei Gänge und Schleimhäute nicht gesund sind. Weil chronische Entzündungen da führen zu Schwellungen, führen zu chronischen Entzündungszuständen am Knochen und in diesen Sinushohlräumen, wie die heißen, den Nasennebenhöhlen dahinter. Das sind genau vier an der Zahl, die jeder kennt, der schon mal eine Sinusitis hatte, eine Nasennebenhöhlenentzündung, und dann den Kopf hat hängen lassen, sodass der Kopf fast explodiert. Funktioniert allerdings auch nur bei Menschen, die chronisch übersäuert sind, die chronisch 18-18, ihr kennt das Spiel, 18-18, die chronisch übersäuert sind und die chronisch Dinge konsumieren, die für die Verschleimung der Schleimhäute sorgen. Haben wir in der letzten Folge besprochen, zum Beispiel Milchsäure des absoluten Grauens. Und all diese vier Hohlräume, Stirnhöhle, Keilbeinhöhle, Siebbeinhöhle, Kiefernhöhle, wer hätte das gedacht, sind ebenfalls mit Schleimhaut ausgekleidet, die worauf angewiesen ist? Auf Flüssigkeit, und basenbildende mineralstoffhaltige Salzkomplexe wie zum Beispiel Calciumcarbonat oder Magnesiumcarbonat. Das sind die Salzverbindungen von Calcium und Magnesium. Worauf sind die nicht angewiesen? Auf Milchsäure in Form von Kuhmilch oder Käse oder auch nicht auf Zucker oder auch nicht auf Phosphorsäure oder Buttersäure oder Essigsäure. Was macht diese Schleimhaut, jede andere Schleimhaut der Welt, wenn diese drei Dinge doch in und auf ihr landen? Dreimal dürft ihr raten, die bildet Schleim. Weil die diese Komplexe einschleimen muss, um deren Effekt in Grenzen zu halten, beziehungsweise deren ätzende, schädigende Wirkung. Und wenn sich Schleim in den drei Nasengängen, beziehungsweise schlimmer noch in den Nasennebenhöhlen bildet, dann passiert was? Da habe ich einen fetten Schnupfen mit einer Entzündung der Nasennebenhöhlen obendrauf. Kein Bakterium vom Nachbarn oder aus dem Kindergarten, sondern selbst von uns durch unsere täglichen Trink- und Essentscheidungen initiiert. Es gibt in diesem System kein Entkommen aus der Verantwortung. Die tragen wir. Das Gute bei der Nase ist, dass sie sich dem ganzen Problem so entledigt, ne, über die Nasennebenhöhlenentzündung. Die bringt die Dinge raus. Bei der Darmschleimhaut zum Beispiel wird das schon bedeutend schwieriger. Und die Auswirkung ist um einiges horrender als die in der Nase. In der Nase gibt es einen Schnupfen, Zeug kommt raus, oberste Schleimhautschicht erneuert sich, weiter geht's, wieder eine Chance, sich vernünftig zu ernähren. Entzündungen im Darm mit Schädigungen der Darmschleimhaut, wie sehr, sehr oft schon besprochen, öffnen die Barriere des Körpers im Darm für Schädigungen jeglichen Gewebes und jeglicher Struktur im Organismus. Ja, Übersäuerung des Dünndarms, chronisch schwelende Entzündungen, komische Gase, die da entstehen, sorgen dafür, dass die Dünndarmschleimhaut sich chronisch entzündet und Schaden nimmt. Bei 99 von 100 Menschen heute der Fall, baue ich ein Haus drauf. Gehen wir zurück zur Atemluft. Die Nase und deren Höhle ist also eine Struktur, die darauf ausgelegt ist zu atmen. Das sieht man in der Anatomie. Luft in den Körper aufnehmen, Luft filtern, Luft verlangsamen, Luft befeuchten, Luft erwärmen und Luft immunzelltechnisch überwachen. Aber es kommt noch eine weitere Sache dazu, die Nasenhöhle obendrauf noch so besonders und wertvoll macht. Aber das werden wir uns gleich anschauen. Jetzt schauen wir uns erstmal den Vergleich an und schauen uns den Mund und seine Anatomie auch in Bezug auf den Atem an. Im Mund tragen wir ein Gebiss. Die meisten von uns hoffentlich noch. Bestehend aus... Oma hatte früher so ein Gebiss, was sie rausnehmen konnte. Das fanden wir als Kinder unglaublich lustig. Hat Oma das ganze Gebiss rausgenommen, hat geredet. Das fanden wir total faszinierend. Einfach ein künstliches Gebiss. Ich meine, ist auch eine Ansage. Aber bei Oma ist das, kann ich euch sagen, die hat definitiv nicht basisch gelebt. Die hat zu 1% basisch gelebt und zu 99% absolut sauer. Im Mund tragen wir ein Gebiss, das besteht aus Ober- und Unterkiefer und im natürlichen Zustand besteht das aus 32 Zähnen. Für viele gilt es, wie gesagt, nicht mehr, weil die diverse Zähne gezogen bekommen haben. Zum Beispiel angefangen mit den Weisheitszähnen, die von der Schulmedizin offiziell ja als überflüssig deklariert wurden. Stimmt. Weisheit ist in dieser Welt nicht gern gesehen, nicht erwünscht. Und die Zähne sind offensichtlich, weiß eigentlich jeder, zum Kauen von Nahrung da. Ist nur blöd, dass die meisten von uns das auch nicht mehr machen. Nehmen die meisten von uns auch nicht mehr wirklich ernst. Ganz zu Lasten unseres Darms und des restlichen Körpers, wie wir oft schon besprochen haben. Der Mundraum ist ebenfalls ausgekleidet mit Schleimhaut. Und vor allem unseren Drüsen, die da Speichel produzieren. Dieser Speichel ist ebenfalls da, zum größten Teil Sodiumbicarbonat, starke Base, pH-Wert 9,5. Um unsere von uns in den Mund geführte Nahrung einzuspeicheln und zum Beispiel Kohlenhydrate teilweise aufzubrechen. Wann geht das nur? Wenn ausreichend gekaut wird. Dreimal kauen und schlucken wird nicht reichen. Probleme? Fünfmal auch nicht. Bei 10-mal wird es interessant. Aber am besten bitte 15, 20, 25 Mal. Entspannt. Ja, für einen Teller Rohkostsalat, da solltet ihr mal gut eine halbe Stunde dran essen. 10 Minuten ist ein akutes Zeichen dafür, dass ihr euren Darm vor ein großes Problem stellt. Und da ist auch egal, wie basisch das ist, was da drauf war. Das ist ein schädigendes Problem. Übrigens, die Speicheldrüsen im Mundraum, die werden gesteuert von unserem vegetativen Nervensystem. Quizfrage. Welche Anteile des Nervensystems hemmen und welche regen die Speichelproduktion an? Kann jeder für sich selbst noch kurz beobachten. Beantworten? Sympathische Nervenanteile hemmen und parasympathische regen an. Der Sympathikus, unser nervales Stresssystem, und der Parasympathikus, unser Entspannungssystem, unser Regenerationssystem. Es ist noch besser, es wird noch besser. Unter Einfluss des Sympathikus bei Stress, beziehungsweise wie wir gleich hören werden, bei komischer Atmung, da entsteht eine andere Flüssigkeit. Da entsteht ein zäher, proteinreicher Speichel. Unter parasympathischen, wässriger Speichel. Mit welcher Base? Sodiumbicarbonat. Unter Stress gibt es kein Sodiumbicarbonat im Speichel. Was heißt das für den pH-Wert unserer Nahrung? Was haben wir schon so oft besprochen? Wie muss das Ganze im Dünndarm ankommen? Da müssen Flüssigkeiten ankommen, deswegen das Kauen. Da müssen Flüssigkeiten ankommen mit einem hohen pH-Wert. Deswegen schon im Mund beginnend und im Magen fortführend die Produktion von Sodiumbicarbonat. Funktioniert allerdings nur unter parasympathischen Einflüssen. Wie viele Menschen essen hektisch? Wie viele Menschen essen in 5 Minuten? Wie viele Menschen essen einfach nur mal nebenbei ihr komisches belegtes Brötchen auf die Hand? Das belegte Brötchen ist schon die größte Katastrophe. Aber jetzt noch unter Stress nebenbei. Es ist unmöglich, dass die Systeme, die natürlichen Systeme da so funktionieren, wie sie eigentlich konzipiert sind. Unser Ziel ist immer, Nahrung zu verflüssigen. Weil, wie gesagt, unser Darm Schwierigkeiten haben wird, ein ganzes Spinatblatt am Stück zu resorbieren. Logisch, oder? Wie gelingt das also besser? Im Parasympathikus. Immer. Als weitere Immuninstanz haben wir weiter im hinteren Rachenbereich etwas, das auch wie die Weisheitszähne als überflüssig deklariert wurde. Den Valdeier Rachenring, besser bekannt als die Mandeln, die wir eben schon kurz erwähnt haben, weil das Immunzellgewebe in der Nasenhöhle vorm Übergang in den Halsbereich auch dazu zählt. Wenn man sagt, man entfernt die Mandeln, dann spricht man natürlich nicht von dem Gewebe in der Nasenhöhle, sondern von den Gaumenmandeln im Mundraum, rechts und links von der Zunge zum Übergang in den Rachen. Das ist eine der häufigsten Operationen auf der Welt. Was soll es da auch für eine andere Option geben, oder? Wenn die sich ständig entzünden müssen. Warum machen die so einen Quatsch? Da gibt es mit Sicherheit gar keinen kausalen Zusammenhang. Raus damit, ab. Einfach entfernen, Problem gelöst. Genau wie Galle raus oder Milz raus. Alles, was sich ständig entzündet, kommt halt einfach raus. Ende. Kann auch mal eine weibliche Brust sein, wenn die Oma mal einen Brusttumor hatte. Ja, das nennt man Prävention, ihr Dummerchen. Wusstet ihr das nicht? Das ist Prävention. Damit man keinen Brusttumor bekommt, einfach beide Brüste abnehmen. Zack, Problem gelöst. Dass man mit den Mandeln, ebenso wie mit der Brust, natürlich eine wichtige Instanz entfernt, die quasi Türsteherfunktionen erfüllt, bevor es in den Rachenraum und in den eigentlichen Körper geht, der in die Speiseröhre, in die Lunge, ist dabei egal. Und wenn wir uns jetzt den anatomischen Aufbau der Nase und des Mundes anschauen und das mal vergleichen, wer der beiden würdet ihr sagen, ist darauf ausgelegt, zu atmen? Die Geschichte ist relativ eindeutig. Die Nase atmet, der Mund kaut. Der Mund kaut Nahrung. Und wie ist es heute zum Großteil? Der Mund atmet und der Mund isst. Die Nase ist eigentlich bei den meisten nur existent, damit die verstopft sein, laufen und nerven kann. Ist eine relativ verhängnisvolle Entwicklung, wie wir gleich lernen werden. Aber das ist auch eine Entwicklung, die nicht darauf basiert, dass die meisten Menschen sich dazu entschieden haben, jetzt mehrheitlich durch den Mund zu atmen, sondern eine anatomische Folge aufgrund unseres Lebenswandels. Und um das zu verstehen, schauen wir einmal mehr in unser Blut und die Geschehnisse da in Verbindung mit dem Fluss unseres Atems ein und aus. Grundsätzlich hat jeder von euch schon mal gehört, atmen wir ein, nehmen wir Sauerstoff auf, den die Pflanzen in der Photosynthese für uns produziert haben. Wenn man denn irgendwo wohnt, wo noch grün zu sehen ist. Und der dann in unsere Körperzellen gebracht wird, damit da ein Feuer laufen, Feuer brennen kann. Atmen wir aus, dann atmen wir Kohlenstoffdioxid ab, für das wir keine Verwendung haben. Und in diesem Kreislauf minütlich, stündlich, täglich, monatlich, jährlich, immer so weiter, der so abläuft. So wurde uns das, wird uns das gesagt. Der Atem, der uns durchströmt und am Leben hält, indisch Atman, dieser Atem ist Gott, Atman. Und bringen wir dann in die Zusammensetzung des Aus- bzw. Einatmens erstmal ein wenig Licht ins Dunkle, um mal wieder zu erfahren, wie viel Mist gelehrt und erzählt wird. Ich habe gerade schon gesagt, wir atmen, wenn wir einatmen, nehmen wir Sauerstoff auf, wenn wir ausatmen, nehmen wir Kohlenstoffdioxid ab, Sauerstoff ist der Freund, CO2 der Feind. Die Zusammensetzung von Einatem- und Ausatemluft ist ganz interessant, weil, wie wir wissen, belügen die uns oder haben die uns seit Jahrzehnten mit so vielen Dingen belogen und machen es natürlich auch seit Jahrzehnten mit der CO2-basierten Erderwärmung. Und da haben wir gelernt, dass CO2 unglaubliche 0,03% der Atmosphärengase ausmacht, 0,03%. Dann kann es logischerweise, da wir die Luft ja atmen, hier nicht sehr viel anders sein, wenn wir einatmen. Wir atmen eben genau diese 0,03% ein und bei der Luft, die aus unserem Körper herausströmt, ist der CO2-Anteil 4%. Das sind Mittelwerte. Das ist immer abhängig, wie wir gleich lernen werden, von dem Menschen, der da atmet. Habt ihr übrigens gewusst, dass wir lediglich 4-5% des eingeatmeten Sauerstoffs überhaupt aufnehmen? Sauerstoff in der Atmosphäre sind 21% in der Luft, die wir atmen. In der Atmosphäre nicht, korrigieren. In der Luft, die wir hier unten atmen. Auf 3000 Meter Höhe ist das schon wieder anders. Wir nehmen 4-5% des eingeatmeten Sauerstoffs überhaupt nur auf. 21% ist Sauerstoff beim Einatmen in der Luft vorhanden und beim Ausatmen 16%. Ich würde sagen, nicht so wirklich optimal genutzt, den Sauerstoff, weil wir müssen ihn noch überall im Gewebe haben. Wir wollen doch die Fermentation unter anderem stoppen und unsere Zellen versorgen. Und diese Größe, nämlich wie viel Sauerstoff ich faktisch aufnehme, soll gleich ein zentrales Thema sein. Weil das hängt von ganz eindeutig zu definierenden Umständen ab. Wie ich gerade gesagt habe, das ist nicht bei jedem Mensch gleich. Und wir sind hier auch wie immer beim pH-Wert, der liegt im Blut bei 7,365 bis 7,4 bis 7,3. Je nachdem, was für ein Zustand der Mensch ist. Das ist so die Range, dann wird es kritisch. Und diese Gase sind sehr entscheidend daran beteiligt, diesen pH-Wert zu regulieren. Droht der pH-Wert zu basisch zu werden, so atmet der Körper weniger CO2 ab. Weil er das nutzt, um das Blut im pH-Wert da zu halten, wo es sein muss. Droht er zu sauer zu werden, der pH-Wert im Blut, atmet der Körper mehr von dieser Säure CO2 ab. Ist logisch, oder? In unserer Medulla oblongata, das ist das verlängerte Rückenmark hinten im Hals, bevor es ins Stammhirn geht, da liegt unsere Messstation dafür. Weil Blut unterliegt ständig der Kontrolle, gerade was diese Gase angeht. Ist klar, bei so einer wichtigen Größe, die bei marginalen Abweichungen große Probleme verursachen kann. Nehmen wir also einen Mensch, der vorwiegend durch seinen Mund atmet. Nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag. wenn er die Zelle abtrocknet. Sekunde mal eben, ich brauche ein wenig Flüssigkeit. Hm. Dieser Mensch wird niemals, N-I-E-M-A-L-S, niemals in seinen Bauch atmen, sondern immer zu 100% flach in die Brust. Durch diese Atmung werden umgehend die Nervenanteile des Sympathikus aktiviert. Das heißt, dieser Mensch steht den ganzen Tag unter körperlichem Stress. Menschen, die durch den Mund atmen, stehen automatisch unter Stress. Der Atem fließt in die Brust und das aktiviert automatisch den Sympathikus. Auch wenn Sonntag ist und er nicht im Büro ist und eine Aufgabe nach der anderen abarbeitet, liegt auf der Couch, legt die Füße hoch, seine Luft strömt durch den Mund, wird nicht befeuchtet, wird nicht erwärmt, strömt direkt ohne Kontakt mit Immunzellgewebe, ja, wenn die Mandeln auch noch raus sind, in die Lungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieser Mensch pro Minute schätzungsweise das 1,5 bis 2-fache an Atemzügen durchführen muss gegenüber einem Menschen, der anatomisch in der Lage ist, durch die Nase in einen weichen Bauch zu atmen. Dieser Mensch wird immer hyperventilieren. Hyperventilation ist nicht, ich falle gleich um. Hyperventilation ist schon das. Das ist schon Hyperventilation. Das haben wir mit Laura auch in den Bewegungsfolgen thematisiert. Lohnt sich da wirklich nochmal reinzuhören. Jetzt könnte man sagen, ja geil, dann nimmt der doch viel mehr Sauerstoff auf als ein Mensch, der nur die Hälfte atmet und dann noch durch die Nase. Wir wollen doch viel Sauerstoff in unserem Gewebe haben, damit nichts fermentiert. Stimmt, da wollen wir den Sauerstoff haben. Aber mehr atmen bedeutet mitnichten mehr Sauerstoff aufzunehmen und schon gar nicht mehr Sauerstoff ins Gewebe zu schleusen. Unser Sauerstoff wird von wem transportiert? Dem Erythrozyten, dem roten Blutkörperchen. Genauer vom Hämoglobin. Übrigens Hämoglobin, weil ich auch immer wieder da Dinge höre und lese, Hämoglobin ist ein Protein. Ein Protein, das an das rote Blutkörperchen bindet. Und daran binden wir mit Hilfe von Eisen Sauerstoff. Der erste Faktor ist also, wie viele rote Blutkörperchen hat ein Mensch de facto zur Verfügung? Danach bemisst sich die theoretische Sauerstofftransportmenge. Jemand, der 500 hat, gegenüber jemandem, der 650 hat, wer wird mehr Sauerstoff transportieren können? Relativ klar. Der zweite Faktor ist, atmet dieser Mensch die Luft durch seinen Mund in seinen Körper ein oder benutzt er seine Nase für die Atmung? Weil die Sauerstoffaufnahme über die Nasenatmung ist per se bereits um 10-20% höher als bei der Mundatmung. Der dritte Faktor, der mit der Nasenatmung einhergeht, ist ein Gas namens Stickstoff. Genauer Stickstoffmonoxid. Stickstoff ist prozentual der größte Teil, der größte Anteil der Luft, die wir atmen. Und Stickstoffmonoxid, Nitric Acid, Englisch, ist die Bindung, die Stickstoff und Sauerstoff eingehen. Stickstoff, um das mal genau zu nennen, beläuft sich auf 78% in unserer Atemluft. Stickstoffmonoxid, Nitric Acid, ist die Bindung, die Stickstoff und Sauerstoff eingehen. Diese Bindung, gut zuhören jetzt, diese Bindung und Bildung findet allerdings nur und ausschließlich in unserer Nasenhöhle statt. Was dazu führt, dass die Level im Blut ca. versechsfacht werden können. Atmen wir durch den Mund, dann wird kein Stickstoffmonoxid produziert. Und das ist relativ schade, wenn wir uns die Wirkung anschauen, die Stickstoffmonoxid bei uns im Blut hat. Und das macht es, ohne dass das irgendwo mal großflächiger und intensiver Erwähnung finden würde, oder? Habt ihr schon mal gehört, dass Stickstoff und Stickstoffmonoxid im Blut wichtige Dienste leisten? Und das, obwohl Stickstoffmonoxid in 1992 Molekül des Jahres wurde und 1998 einen Nobelpreis bekommen hat für seine Funktionen im kardiovaskulären System. Natürlich hat Stickstoffmonoxid den Preis nicht selber entgegengenommen, sondern zwei Wissenschaftler oder drei, glaube ich, die das gezeigt haben. Warum wird dazu nichts gelehrt? Warum hecheln alle Menschen in Yoga- und Fitnessstudios? Warum weiß das kaum eine Person? Ich kenne die Antwort. Es gibt ganz wichtiges Wissen, was man ganz clever von uns entfernt gehalten hat. Stickstoffmonoxid ist ein Signalmolekül, das eine Vasodilatation bewirkt. Das heißt, eine Weitung, eine Entspannung aller Blutgefäße. Wie viele Bluthochdruckpatienten haben wir weltweit? Wie viele Menschen nehmen Beta-Blocker, Blutdrucksenker und Blutverdünner? Soll ich das mal sagen? Die Statistik der oralen Antikoagulantien in Deutschland. Das ist so krass. Im Jahr 2012 sprechen wir von 42 Millionen verordneten Tagesdosen. Im Jahr 2022, 10 Jahre später, sind das 793 Millionen. Das ist fast eine Verzwanzigfachung. Das ist absolut geisteskrank. Und unabhängig von der Ernährung beginnt das Ganze bereits bei der Frage, atme ich durch die Nase oder den Mund? Meine Stickstoffmonoxidlevel im Blut entscheiden maßgeblich darüber, ob sich meine Blutbahn überhaupt entspannen kann. Wenn ich denn überhaupt mal ins parasympathische Nervensystem komme, weil das würde dabei helfen. Weil unter Kontrolle des Sympathikus entspannt sich gar nichts. Da wird eng gestellt und der Druck und das Schlagvolumen des Herzens immer automatisch erhöht. Direkt 150, 160 zu 110, 120. Nicht wie im Parasympathikus, wo weit gestellt wird, wo der Körper sich entspannt, wo der Muskeltonus sinkt, wo das Herz entspannt den Takt gibt. Immer drisch, 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 drisch. Die Speichelproduktion im Mund wird automatisch heruntergefahren. Ja, dann gibt es diesen Proteinspeichel im Mund, haben wir eben gehört. Und das Gleiche passiert mit der Magen-Darm-Aktivität zum Beispiel. Wird auch heruntergefahren. Wir haben auch in der letzten Folge über die Sodium-Bicarbonat-Produktion im Magen gesprochen. Bauchspeicheldrüse, Sodium-Bicarbonat-Produktion unter sympathischem Einfluss. No. Der Zucker kommt frei ins Blut unter sympathischen Einfluss, kommt auch noch dazu. Das ist auch noch eine der ein ganz großer Faktor für die Diabetes-Geschichten. Unter sympathischem Einfluss werden Glykogenspeicher aufgelöst im Muskel und in der Leber. Und dann kommt Zucker frei ins Blut, nur weil man unter Stress ist. Ihr habt keine weißen Spaghetti gegessen, ihr habt keine Cola getrunken. Ihr steht nur unter Stress. Und freier Zucker kommt ins Blut. Problem? Problem. Großes Problem. pH-Wert im Blut bedroht. Gefäßwände bedroht von Zucker. Das ist sofort abzustellen, sofort zu verändern. Muss verstoffwechselt werden. Essigsäure entsteht wieder. Gute Nacht, Marie. Und schon wieder sind unsere Körperflüssigkeiten stark bedroht. Und theoretisch wäre allein die Umstellung auf Nasenatmung für viele Menschen schon ein Großteil der Lösung. Aufgrund des Parasympathikus und der Stickstoffmonoxidproduktion. Und jetzt werden viele von euch sagen, ja krass, jetzt atme ich nur noch durch die Nase, ist ja klar, warum soll ich jetzt noch den Mund nehmen? Aber das wird für die meisten von euch nicht möglich sein. Das ist ein Weg dahin, weil ihr jahrzehntelang anders geatmet habt und euch deswegen anatomisch verändert habt. Wir haben über das Zwerchfell gesprochen mit Laura in der Folge. Wir haben über den Psoas gesprochen. Was passiert, wenn ich durch den Mund flach in die Brust atme? Und wenn ich sitze? Wenn ich 60% des Tages sitzend verbringe und noch mehr? Da verkürzt sich alles. Der Psoas zieht am Zwerchfell. Ich kriege einen unglaublichen Druck. Ich kriege keine Entspannung mehr in den Bauchraum. Die Bauchmuskulatur wird fest. Die Bauchmuskulatur zieht den unteren Rücken in den Hohlkreuz. Die Rückenmuskulatur, zack, wird automatisch schwach. Und schon ist es unmöglich, durch die Nase in einen weichen Bauch zu atmen. Weil da ist kein weicher Bauch mehr. Man muss diese Anatomie wieder umdrehen. Ja, im Alltag ist das Ganze dann schon schwer genug durch die Nase. Aber während des Workouts, wenn ihr laufen geht zum Beispiel oder Fahrrad fahren wollt, wird das unmöglich sein. Und ich bitte euch, das auch zu unterlassen. Auf keinen Fall zu forcieren, zu sagen, jetzt mache ich durch die Nase. Ich laufe immer 10 Kilometer in 1,5 Stunden, jetzt mache ich das Ganze genauso und atme nur durch die Nase. Lasst es bleiben. Weil die Entwicklung zurück in diesen anatomisch natürlichen Zustand muss unter Begleitung und Anleitung erfolgen. In Bewegung und Reinigung über die Ernährung. Man muss die Bewegungsmuster aufbrechen. Und der Körper muss über gezielte Bewegungen wieder dahin gebracht werden, dass er weich wird in der Bauchmuskulatur, im Zwerchfell, im Psoas. Ja, und ich muss dann darüber hinaus, wenn das anatomisch möglich wird, dann durch die Nase in den weichen Bauch zu atmen, muss ich auch zum Beispiel die Pharynxmuskulatur hinten im Hals über die Nasenatmung wieder trainieren. Die wird auch trainiert. Stickstoffmonoxid ist in den Blutgefäßen zum Beispiel ebenfalls damit beauftragt, diese Gefäßwände sauber und glatt zu halten, beziehungsweise drohende Komplettverschlüsse abzubauen und aufzulösen. Dieses Stickstoffmonoxid, dieses Gas, regeneriert aktiv das Endothel der Gefäßwand. Übrigens, ein Fun Fact, die Fläche der Endothelzellen, die Auskleidung unserer Blutbahn, der arteriellen und der venösen Gefäße, hat eine Gesamtoberfläche von wie viel Quadratmetern? 7000. Damit wir mal eine Vorstellung davon haben, von was für einer Oberfläche wir hier reden und um was wir uns da zu kümmern haben und dass es sich sehr wohl lohnt, die sauber und gesund zu halten. Isolierter Zucker, Fleisch, Milch, Käse, Bier, Wein, die generieren das Gegenteil. Die schädigen diese Zellen extrem. Und dann ist der Körper gezwungen, mit der Zeit Reparaturen auszuführen. Und zwar macht er das meistens mit Mineralstoffkomplexen. Die mit der Zeit, weil dieser Mensch ja nichts ändert, ja, der bekommt keine basischen Komplexe ins Blut, der kreiert kein Stickstoffmonoxid, weil er nicht mehr durch die Nase atmen kann. Weil mit der Zeit wird der Durchmesser und die Flexibilität vor allem des Gefäßes, von diesen Gefäßen sehr, sehr stark eingeschränkt. Habt ihr mal Kalksteine in der Hand gehabt? Wie hart sind die? Das ist unglaublich. Ja, und jetzt stellt euch die Struktur als Kleber dieser Gefäßschädigung vor, der Risse in der Gefäßwand, der Löcher in der Gefäßwand. Natürlich in Miniaturform. Herzinfarkt, Schlaganfall. Die absolut unumgehbare Folge. Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache. 40% der frühzeitigen Todesfälle sind auf das Herz-Kreislauf-System zurückzuführen. Das ist jeder zweite. Dann ist noch ein Faktor, sind die roten Blutkörperchen in Größe und Form okay, sodass die Hämoglobin überhaupt binden können, damit man Eisen binden kann, damit man Sauerstoff binden kann. Das ist der nächste große Faktor. Wenn wir, schon oft gesagt, wenn wir uns da das Blut anschauen von Menschen, in der Dunkelfeldmikroskopie zum Beispiel, forget about it. Und dann am Ende kommen wir erst hierhin. Wenn das Hämoglobin nämlich, das Hämoglobin der roten Blutkörperchen hingeht und im Lungengewebe Sauerstoff auf den LKW lädt und sagt, so, das geht jetzt an die Zelle. Was logischerweise nur, jetzt sind wir beim nächsten Punkt, was nur in gesundem Lungengewebe in großer Dichte möglich ist, logisch, ist wieder ein anderes Thema. Und dann durch den Blutstrom an die Zelle bringt, dann geht das nicht einfach hin und sagt, so, liefern wir ab, mach mal auf da hinten die Tür, den LKW, wir laden hier Sauerstoff ab. Es geht nicht automatisch. Da gibt es zwei Gase, die entscheidend sind, die anwesend sein müssen, damit das in großer Menge passiert. Zweimal dürft ihr raten, welche das sind. Stickstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid. der große Feind, der große Erderwärmer, das Gas, was uns alle bedroht, das uns alle zum Untergang zwingt. Was heißt das für unseren hechelnden Mundatmer? Der wird keinen Sauerstoff in großem Ausmaß in die Zelle bringen. Weil der was macht durch das Hecheln und durch seine flache Brustatmung durch den Mund? Der atmet das CO2 einfach ab. Und der baut im Blut keine stetigen CO2-Level auf. Ganz einfach. Derjenige allerdings, der langsam durch die Nase in den weichen Bauch atmet, können wir ein Beispiel nehmen, der durch die Nase atmet, den weichen Bauch, macht 6 Atemzüge in der Minute. Der flach durch den Mund in die Brust atmet, 15. Sind wir uns bewusst darüber, was das für ein Unterschied ist? Und der so durch die Nase atmet, in weichen Bauch, der hat immer konstante CO2 und vor allem Stickstofflevel im Blut. Und er erhöht seine O2-Konzentration, die Sauerstoffkonzentration im Zellgewebe beachtlich. Wisst ihr, wo er das am besten merkt, wenn er diese Transformation macht? Und euch bei uns meldet und das mit uns macht und dahin geführt werdet langsam? Wenn ihr joggen geht, merkt ihr das nach Monaten des Trainings, merkt ihr, wie belastbar ihr eigentlich werdet. Am Anfang denkt ihr, ihr kippt tot um, weil es gar nicht funktioniert. Und dann nach einer Zeit merkt ihr, dass ihr so beanspruchbar seid, weil logischerweise durch diese Nasenatmung, den ganzen Lauf, die ganzen 10 Kilometer entlang, passiert was? Nur in ganz kleinem Ausmaß? Die Milchsäureproduktion. Ihr werdet euch immer optimal mit Sauerstoff versorgen. Ihr habt stetige CO2-Level im Blut, ihr habt Stickstoffmonoxid im Blut. Der Körper läuft, am Anfang scheint es unmöglich zu sein, in Entspannung. In einem Tempo, auch möglich, wenn man das will, wo Entspannung vorher unmöglich war. Ist wirklich so. Kann ich euch aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Der Mensch, der durch die Nase in den weichen Bauch atmet, der braucht keine hyperbare Sauerstoffkammer. Der ist selbst eine hyperbare Sauerstoffkammer. Was sind hyperbare Sauerstoffkammern? Das ist quasi die forcierte Flutung des Gewebes mit Sauerstoff. Geht man in so eine Kammer, setzt eine Maske auf und dann kommt Sauerstoff mit ein wenig Zusatzdruck in den Körper. Zusatzdruck, weil die Atmung über Volumenveränderung funktioniert. Und durch diesen zusätzlichen Druck atmet man das selber nicht aktiv ein, sondern es wird quasi, man kriegt diesen Stoß mit. Man kriegt diesen Stoß mit, damit es so schnell wie möglich im Blut landet. Und das ist sinnvoll für Menschen mit zum Beispiel fermentierendem Gewebe, Tumore, chronische Entzündungen, Pilz, Parasiten und so weiter. Als beginnende Therapie. Viel wichtiger wäre es natürlich, die Menschen wieder in den natürlichen Zustand zu bringen, sodass sie selber so atmen können. Und auch in diesen Sauerstoffkammern wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn das Menschen sind, die unter der Maske durch die Nase ein- und ausatmen, entspannt. Das wird wahrscheinlich keiner sein, der da drin sitzt. In diesen Kammern. Wir stoppen an dieser Stelle. Ich kann euch sagen, dass sich sehr, sehr vieles verändert, wenn man diesen anatomischen Wandel vollzieht. Das ist so ein krasser Schlüssel zu Gesundheit, zu Entspanntheit, zu Klarheit, hinzu, dass man zum Beispiel auch sich nicht mehr überfrisst, weil man viel weniger, wenn es hochwertige Nahrung ist, hochwertige Nahrung benötigt. Viel weniger. Der ganze Stoffwechsel stellt sich um. Die Schlafqualität steigert sich immens, immens. Beim Thema Schlaf haken wir noch kurz ein. Es gibt nämlich diesen Trend nach dem ein oder anderen Bestsellerbuch, was in den letzten Jahren erschienen ist, sich nachts den Mund zuzukleben. James Nestor ist zum Beispiel einer der Autoren dieser Bücher. Der verkauft sein eigenes Schlaftape. Wenn es Menschen gibt von euch, die das machen, hört auf damit. Wenn es Menschen unter euch gibt, die daran denken, hört auf daran zu denken. Lasst das unbedingt bleiben. Wenn euer Körper nachts nicht automatisch durch die Nase atmet, dann hat der Körper dafür seine Gründe. Zuerst kommt die anatomische Transformation zurück zum natürlichen Zustand. Und dann kommt ganz automatisch nachts auch die Nasenatmung. Ich meine, wie machen das eigentlich Leute? Ist es nicht beklemmt, sich den Mund zuzutapen und dann die Augen zuzumachen? Das ist doch auch schon dermaßen satanistisch, Banane. Das ist doch geisteskrank. Lasst es bitte bleiben. Weil wenn die sich einmal gereinigt hat, auch ein interessantes Thema, die Nase. Beim Joggen ist es jeden Morgen so. Ich laufe los, die ersten 5 Minuten kommt der Schleim raus. Das ganze Zeug kommt raus. Wenn ihr das umstellt, habt ihr 3 Wochen am Stück beim Joggen. Läuft da einfach nur das Zeug raus. Ja, das reinigt sich alles. Und wenn die sich mal gereinigt hat und die Schleimhäute gesund und befeuchtet sind und die Muskulatur im Rachen- und Halsbereich sich gestärkt und reguliert hat, dann passiert das mit der Nasenatmung mehr oder weniger automatisch. Mehr automatisch. Es ist ein riesiger Faktor, wenn wir über die Regulation unseres pH-Werts gerade im Blut sprechen und auch im Zwischenzellraum und ein ganz zentraler Schlüssel. Wenn wir dauerhaft natürlich und dadurch gesund sein wollen. Wer nicht in der Lage ist, durch die Nase zu atmen den ganzen Tag, wer nicht in der Lage ist, beim Sport durch die Nase zu atmen, der ist nicht natürlich. Unmöglich. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr diesen Weg gehen wollt und diese Transformation auch machen wollt. Das lohnt sich wirklich. tobias.levels@healthresolution.de oder auch über Telegram, Private Chat. Könnt ihr mir gerne schreiben und anfragen. Laura und ich helfen Menschen sehr, sehr gerne, die Bock haben, die den Drive haben, die das machen wollen, die offen sind. Und es ist immer eine ganz, 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 ganz spannende Geschichte. Unser nächstes Retreat in Apulien steht an am 29.09. bis 3.10.2025. Schreibt uns auch da sehr gerne, wenn ihr interessiert seid. Alle Infos dazu gibt es auf www.holon.yoga oder auf healthresolution.de. Da bekommt ihr alle Informationen. Solltet ihr doch noch weitere Informationen brauchen, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. www.healthresolution.de, Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Alright? Alright. Die Nase atmet. Der Mund kaut. One love. And out. No soda, no white foods, the right moves, I might lose, now I ain't looking to fight dudes, why beef, overplay the stroganoff, I'm going off, they gon' say that I'm showing off, death by food, slaves to the taste buds, addicted, same as someone who takes drugs, heal the body, spirit plus the mind.